Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Ihr hört Papillon von Henri Charrière.
In weniger als einer Stunde sind fast alle Männer, die zu unserem Bau gehören, zurückgekehrt. Es fehlten 18 Männer. Die Aufseher stellten fest, dass sie während des Trubels in anderen Gebäuden eingeschlossen haben. Als sie zu uns zurückgebracht werden, erfahren wir alles, was sich abgespielt hat. Eine Kommission ist gekommen und 5 Tage auf Saint-Joseph und 2 Tage auf Royal geblieben. Ich wurde nicht genauer als die anderen befragt. Durch den Kommandanten Dutin erfuhr ich, dass alles gut abgegangen ist. Der Sturm hat sich glücklicherweise gelegt. Eine Art geheimes Einverständnis zwischen Aufsehern und Sträflingen hat die Untersuchungskommission, die vielleicht sogar selbst nichts anderes wollte, als alles aufs Beste beizulegen, vollkommen durcheinandergebracht. Ich persönlich habe weder gewonnen noch verloren, außer dass mir die Kameraden dankbar sind, von einer weiteren harten Lagerordnung nun verschont zu sein. Man hat sogar das Steineschleppen aufgehoben. Diese schreckliche Arbeitsgruppe wurde aufgelöst. Jetzt sind es die Büffel, die Steine ziehen. Die Sträflinge haben sie nur anzuketten. In Royal habe ich im Laufe der Monate einen großen Freund gewonnen, den Dr. Germain Guibert. Seine Gattin, eine ganz außergewöhnliche Frau, hat mich gebeten, ihr einen Küchengarten anzulegen, damit sie unter den derzeitigen Umständen ihre Diät einhalten kann. Ich mache ihr einen Garten mit Salat, Radieschen, grünen Bohnen, Tomaten und Auberginen. Sie ist entzückt und behandelt mich wie einen guten Freund. Dieser Arzt hat niemals die Hand eines Aufsehers gedrückt, welchen Dienstgrades immer, mir jedoch oft und auch anderen Sträflingen, die er kennen und schätzen gelernt hat. Nachdem ich wiederum ein freier Mann geworden war, habe ich durch den Dr. Rosenberg den Kontakt mit diesem Arzt, Germain Guibert, wieder aufgenommen. Er hat mir ein Foto von sich und seiner Frau geschickt, aus Marseille. Er war nach Marokko zurückgekehrt und beglückwünschte mich zu meiner wiedergewonnenen Freiheit. Er starb in Indochina, bei der Rettung eines auf dem Schlachtfeld zurückgebliebenen Verwundeten. Er war ein ganz besonderer Mann und die Frau seiner würdig. Ich bewahre für diese beiden Menschen tiefste Dankbarkeit in meinem Herzen für die Behandlung, die sie mir während ihres Aufenthaltes auf Royal angedeihen ließen.
Achtes Heft. Saint-Joseph. Der Tod von Carbonieri. Gestern hat mein Freund Mathieu Carbonieri einen Messerstich mitten ins Herz bekommen. Dieser Mord wird eine Serie anderer Morde auslösen. Er war im Waschraum, ganz nackt, wollte sich waschen. Sein Gesicht war voll Seife. Da erhielt er diesen Messerstich. Wenn sich jemand duscht, hat er die Gewohnheit, sein Messer zu öffnen und es unter seine Sachen zu legen, um es rechtzeitig packen zu können, falls einer, den man für einen Feind hält, sich unvermittelt nähert. Dass er das nicht getan hat, kostete ihn das Leben. Es wird wirklich eine Leere da sein, nach dem Verlust dieses edlen und ehrlichen Freundes. Ich muss so schnell wie möglich wieder fort von Royal. Jeden Tag wiederhole ich es mir. Nach Wochen, in denen ich versuche, mich als schwachsinnig einstufen und ins Spital einweisen zu lassen, um mir das Leben wenigstens etwas erträglicher zu machen, gelingt es mir schließlich, meine Verlegung auf die Teufelsinsel zu erwirken. Nur weg von diesem Bagno.
Neuntes Heft. Auf der Teufelsinsel. Die Dreifußbank. Wir schreiben jetzt 1941. Seit 11 Jahren bin ich im Gefängnis. Ich bin 35. Die schönsten Jahre meines Lebens habe ich in der Zelle verbracht oder im Kerker. Nur 7 Monate habe ich insgesamt in völliger Freiheit mit meiner indianischen Familie verbracht. Die Kinder, die ich von meinen beiden indianischen Frauen haben muss, wenn sie am Leben blieben, sind jetzt 8 Jahre alt. Was für ein Jammer. Wie schnell ist die Zeit vergangen. Aber wenn ich zurückblicke und mir diese vielen Stunden, diese vielen Minuten vergegenwärtige, dann sind sie dennoch langsam vergangen. und jeder einzelne trägt das Mal des Kreuzweges, den ich unter Qualen durchschreite. 35 Jahre. Wo ist Montmartre? Die Place Blanche? Die Place Pigalle? Der Ball im Petit Jardin? Der Boulevard de Clichy? Wo ist meine Nenette mit ihrem Madonnengesicht, fein geschnitten wie auf einer Kamee, die großen schwarzen Augen in Verzweiflung auf mich gerichtet, während sie mir zuruft: Halt aus, mein Geliebter, ich werde dich dort drüben überm Ozean finden. Wo ist er, Raymond Hubert, mit seinem »Wir sind quitt«? Wo sind die 12 Würmchen vom Schwurgericht? Und die Trippelmädchen? Und der Staatsanwalt? Was ist mit meinem Papa und den Familien, die meine Schwestern unter dem deutschen Joch begründet haben? Ich muss endlich weg. Aber wie? Bleierne Sonne zu Mittag. Eine tropische Sonne, die das Hirn im Schädel zum Kochen bringt. Eine Sonne, die jede Pflanze, die zwar wachsen konnte, aber nicht groß und stark genug werden konnte, um der Glut standzuhalten, verdorren lässt. Eine Sonne, die jede nicht allzu tiefe Meerwasserlache in wenigen Stunden zum Verdunsten bringt, sodass nichts mehr zurückbleibt als eine schneeweiße Salzschicht. Eine Sonne, die die Luft tanzen macht. Ja, die Luft bewegt sich, buchstäblich bewegt sie sich vor meinen Augen. Und das Flimmern des Lichtes auf dem Meer brennt in den Pupillen. Trotzdem lasse ich mich nicht davon abhalten, das Meer zu studieren. Und allmählich wird mir bewusst, auf welche Art eine Flucht gelingen kann. Die Hauptwelle, zweimal so hoch wie alle anderen, wiederholt sich nur nach jeweils 6 kleineren. Sie ist immer die 7. Von Mittag bis Sonnenuntergang beobachte ich diese Erscheinung. Ob das wirklich automatisch und ganz regelmäßig vor sich geht oder ob es da Launen gibt, irgendeine Unregelmäßigkeit in der Abfolge der Wogen oder in der Form der gigantischen 7. Nein, nicht ein einziges Mal ist die Hauptwelle früher oder später angekommen. Nach 6 Wellen von ungefähr 6 Metern bildet sich, mehr als 300 Meter von der Küste entfernt, die Hauptwelle. Sie kommt aufrecht wie ein I heran. Je näher sie kommt, desto massiger und höher und steiler wird sie. Auf ihrem Kamm bildet sich im Gegensatz zu den 6 anderen sehr wenig Schaum. Sie rauscht auch anders. Es ist, als ob ein Donner rolle und in der Ferne verklänge. Wenn sie sich an den beiden Felsen bricht und in den Durchgang zwischen ihnen hereinstürzt, ist ihre Wassermasse weit größer als die der anderen Wellen. Sie prallt an die Felsenmauer an, drückt sich in die Höhlung hinein, wälzt sich mehrmals darin herum, und erst nach 10 bis 15 Sekunden finden alle diese Strudel und Wirbel wieder zum Ausgang zurück und reißen große Steine mit sich, die mit einem solchen Getöse auf- und abrollen, dass man meinen könnte, hunderte Steinkarren werden auf einmal entleert. Ich habe ein Dutzend Kokosnüsse in einen gleichen Sack gegeben, einen Stein von ungefähr 20 Kilo dazu, und kaum bricht sich die Hauptwelle, werfe ich den Sack hinein. Ich kann ihn nicht mit den Augen verfolgen. Es ist zu viel weißer Schaum in dem Schlund. Aber eine Sekunde lang sehe ich ihn, als das Wasser wie herausgesogen ins Meer zurückflutet. Der Sack ist nicht wiedergekommen. Die 6 anderen Wellen hatten nicht genug Kraft, ihn an die Küste zurückzuwerfen. Und als sich die 7. in ungefähr 300 Meter Entfernung bildete, war der Sack anscheinend schon über die Stelle dort draußen hinweggetragen worden, wo sie entsteht. Ich sah ihn nicht wieder. Freudig und voller Hoffnung gehe ich ins Lager zurück. Es ist geschafft. Ich habe eine grandiose Art herausgefunden, wie das Floß ins Wasser zu bringen ist. Jetzt steckt kein unsicheres Abenteuer mehr in dem Ganzen. Ich werde trotzdem nochmals eine Probe machen, unter völlig gleichen Bedingungen, wie sie für mich gelten werden. 2 Säcke mit Kokosnüssen, die einen gut mit dem anderen verbunden, und auf beide 70 Kilo Gewicht verteilt, bestehend aus 2 oder 3 Steinen. Ich sage es Chang, und mein Schlitzaugenkumpel, der mir bei der ganzen Sache hilft, ist ganz Ohr für meine Erklärungen.
Gut, Papillon. Ich glaube, du gefunden. Ich dir helfen bei richtige Probe. Warten auf 8 Meter Flut. Bald Tag und Nacht gleiche.
So nützen wir den Flutanstieg über 8 Meter aus und Chang hilft mir dabei, in diese hübsche Welle 2 Kokosnusssäcke, die mit 3 Steinen von ungefähr 90 Kilo beschwert sind, hineinzuwerfen.
Wie heißen kleines Mädchen du herausgeholt in Saint-Joseph?
Lisette.
Wir nennen Welle, die dich einmal trägt, weg von hier, Lisette. Einverstanden?
Einverstanden. Lisette kommt mit dem gleichen Lärm heran, den ein Schnellzug macht, wenn er in den Bahnhof einfährt. Sie hat sich ungefähr bei 250 Meter Entfernung gebildet und nähert sich aufrecht wie eine Mauer, die mit jeder Sekunde größer wird. Sie bricht sich so vehement, dass Chang und ich vom Felsen gefegt werden und die beladenen Säcke ganz von allein in den Strudel fallen. Weil uns sofort, im Bruchteil einer Sekunde, klar wurde, dass wir uns auf dem Felsen nicht halten würden, haben wir uns rückwärts geworfen, was uns zwar nicht davor schützte, von einem Schwung Wasser überschüttet zu werden, aber davor, dass es uns in den Abgrund riss. Es war 10 Uhr vormittags, als wir diesen Versuch unternahmen. Wir haben nichts riskiert, denn die 3 Aufpasser sind am anderen Ende der Insel mit Generalinventur beschäftigt. Der Sack ist weggeschwommen. Sehr weit weg von der Küste ist er klar auszunehmen. Wurde er weiter hinausgezogen, über die Stelle hinweg, wo die Hauptwelle entsteht? Wir haben keinen optischen Anhaltspunkt, um zu beurteilen, ob es weiter oder näher ist. Die 6 nachstoßenden Wellen haben Lisette nicht einholen können. Noch einmal bildet sich Lisette, kommt heran und flutet wieder weg. Auch sie hat die Säcke nicht zurückgebracht. Kein Zweifel, der Versuch ist gelungen. Ich werde mich auf dem Rücken von Lisette ins große Abenteuer stürzen. Ich teile es den Leuten meines Vertrauens mit.
Dort willst du dich hineinwerfen, sagst du?
Na, Kumpel, da hast du dir den richtigen Ort ausgesucht. Da mache ich nicht mit. Ich will flüchten, nicht Selbstmord begehen. Hab nicht gleich Bammel im Vorhinein. Ich gebe zu, dass auf den ersten Anhieb jeder zurückweicht. Aber immerhin ist es die einzige Welle, die imstande ist, dich so weit hinauszuziehen, dass die anderen, die hinter ihr kommen, nicht mehr die Kraft haben, dich auf die Felsen zurückzuwerfen. Ich brauchte eine Woche, um Sylvain zu überzeugen. Ein Bursche, ganz aus Muskeln bestehend, 1,90 groß, der ganze Körper durchgebildet wie bei einem Athleten. Ich gebe zu, sagt er, dass man von den Wellen genügend weit hinausgezogen wird. Und dann? Wie viel Zeit rechnest du, bis man zum Festland kommt, nur von Flut und Ebbe getragen?
Offen gesagt, Sylvain, was weiß ich nicht. Die Abtrift kann mehr oder weniger lang dauern, das hängt vom Wetter ab. Der Wind wird uns kaum packen, dazu liegen wir zu flach auf dem Wasser, aber wenn stürmisches Wetter ist, werden die Wellen stärker sein und uns schneller zur Küste hinstoßen. Nach 7 oder 8 oder höchstens 10 Gezeitenwechseln werden wir dort anlangen. Das wird also alles in allem mit dem Abdriften seine 48 bis 60 Stunden dauern.
Er blickt mich an und hört sehr aufmerksam zu. Dieser große Bursche ist höchst intelligent.
Ich gebe zu, du redest keinen Blödsinn, hat alles Hand und Fuß. Und wenn uns nicht die Ebben einen Zeitverlust zufügten, aber die sind es ja, die uns ins offene Meer hinausziehen, dann wären wir bestimmt in weniger als 30 Stunden an Ort und Stelle. Wegen der Ebbezeiten glaube ich, dass du recht hast. Wir werden zwischen 48 und 60 Stunden brauchen bis zur Küste.
Bist du überzeugt? Machst du mit?
Beinahe. Aber nehmen wir an, wir gehen im Busch an Land. Was machen wir dann?
Wir müssen uns bis in die Umgebung von Kourou durchschlagen. Dort gibt es ein recht ansehnliches Fischerdorf, Ballatasammler und Goldsucher. Wir müssen uns bedachtsam nähern, denn dort ist auch ein Waldlager für Sträflinge. Und sicherlich gibt es Buschpfade, die nach Cayenne führen und zum Chinesenlager, Inini heißt es. Da müssen wir uns daneben einen Sträfling oder einen Schwarzen greifen und ihn zwingen, dass er uns bis nach Inini führt. Benimmt sich der Kerl ordentlich, geben wir ihm 500 Piepen. Soll er's verputzen. Wenn's ein schwerer Junge ist, werden wir ihn zwingen, mit uns weiter zu flüchten. Und was werden wir in Inini, in dem Sonderlager für Indochinesen, tun?
Dort lebt ein Bruder von Chang.
Ja, ich dort hab Bruder. Er mit euch flüchten, er bestimmt finden Brot und alles. Wenn ihr zu Kwi Kwi kommt, ihr alles habt für Flucht. Chinese nie Spitzel. Wenn ihr trefft in Busch einen von Anamiten, sagt's ihm. Er wird weiter sagen Quiek Quiek.
Warum heißt dein Brüderchen Quiek Quiek?
fragt Sylvain.
Weiß nicht, Franzosen haben so getauft.
Er fügt hinzu.
Achtung, wenn ihr seid beinahe Festland, ihr findet Sumpf. Niemals in Sumpf gehen, nicht gut. Saugt euch. Warten, bis Flut euch in Busch wirft. Dort euch anhalten an Lianen und Äste, sonst verloren.
Ja, das ist richtig. Du darfst niemals auf dem Modder gehen. Nicht einmal sehr, sehr nahe von der Küste, sondern man muss warten, bis man einen Zweig oder Lianen erwischt.
In Ordnung, Papillon. Ich bin entschlossen.
Wir werden die zwei Flöße, von denen du gesprochen hast, ganz ähnlich bauen. Fast gleich, denn wir haben beide fast das gleiche Gewicht. Und so werden wir sicherlich nicht zu weit voneinander getrennt werden.
Die beiden Flöße sind fertig. Die Säcke sind doppelt genommen worden, damit sie besser halten. Wir haben uns 10 Tage zugebilligt, um so viele Stunden wie möglich das Reiten auf dem Sack zu trainieren. Jedes Mal, wenn sich die Säcke zu drehen beginnen, braucht es große Anstrengung, sich darauf zu halten. Wann immer es geht, wird man sich darauf ausstrecken müssen und aufpassen, dass man nicht einschläft. Denn fällt man ins Wasser, kann man den Sack verlieren und vielleicht nicht mehr erwischen. Wir haben größere Säcke gefunden, bei denen sich die Öffnung des einen gut in die des anderen einpasst. Die Kokosnüsse werden nicht mehr heraus können.
Die Flucht von der Teufelsinsel. Sonntag, 7 Uhr abends. Ich bin soeben aufgewacht, nachdem ich seit Samstag früh freiwillig geschlafen habe. Der Mond geht nicht vor 9 Uhr auf. Draußen ist also schwarze Nacht. Wenige Sterne am Himmel. Große Regenwolken fliegen über unsere Köpfe hinweg. Wir sind aus der Baracke herausgetreten. Da oft heimlich in der Nacht gefischt wird oder man sogar auf der Insel spazieren geht, denken sich die anderen nichts dabei. Wir erreichen die Nordspitze der Insel. Wir ziehen die beiden Flöße aus der Grotte, in der wir sie versteckt gehalten haben. Folge davon? Wir sind alle drei gleich nass. Der Wind pfeift mit dem charakteristischen Heulen des Sturmwindes über der entfesselten See. Sylvain und Chang helfen mir, mein Floß auf den Felsen hinauszuschieben. Im letzten Augenblick entschließe ich mich, meine linke Hand an den Sack anzubinden. Ich habe plötzlich Angst, ihn zu verlieren und ohne ihn weggeschwemmt zu werden. Sylvain steigt auf den gegenüberliegenden Felsen. Chang hilft ihm dabei. Der Mond steht schon recht hoch. Die Sicht ist gut. Ich habe mir ein Tuch um den Kopf gewickelt. 6 Wellen haben wir abzuwarten. Mehr als 30 Minuten. Chang ist zu mir zurückgekommen. Er umarmt und küsst mich. Während er auf dem Felsen liegt und sich in eine Höhlung hineinpresst, wird er meine Beine halten, damit ich den Anprall von Lisette aushalten kann.
»Nur noch eine!« schreit Sylvain. »Die nächste ist die richtige!«
Er steht vor seinem Floß, um es mit seinem Körper zu decken und gegen den Wassersturz zu schützen, der über ihn hinweggehen wird. Ich habe die gleiche Stellung eingenommen, jedoch mit dem Vorteil, dass Chang in seiner Aufregung meine Knöchel eisenhart umkrampft hält. Sie kommt, die Lisette, die uns abholt, kommt steil auf uns zu wie ein Kirchendach. Mit dem ihr eigenen, ohrenbetäubenden Brausen bricht sie sich an unseren beiden Felsen und stürzt sich gegen die Felsmauer. Ich habe mich den Bruchteil einer Sekunde vor meinem Kumpel hineingeworfen und gleich darauf liegen beide Flöße nebeneinander. Mit schwindelerregender Schnelligkeit saugt Lisette sie ins offene Meer hinaus. In weniger als 5 Minuten sind wir über 300 Meter weit von der Küste entfernt. Sylvain ist noch nicht auf sein Floß gestiegen. Mir selbst gelang es schon in der 2. Minute. Mit einem weißen Tuch in der Hand schickt uns Chang von der Dreifußbank, wohin er in aller Eile hinaufgeklettert sein muss, sein letztes Lebewohl nach. Nun sind wir schon gute 5 Minuten aus dem gefährlichen Bereich heraus, wo sich die Wogen bilden, um schussgerade auf die Teufelsinsel zuzustürzen. Diejenigen, die uns nun wegtragen, sind viel länger, fast ohne Schaum und so regelmäßig, dass wir eins mit ihnen werden und ohne Stöße und ohne Gefahr, dass die Flöße sich umdrehen könnten, dahintreiben. Wir gleiten in den tiefen, weiten Wellen auf und nieder und werden gegen das offene Meer hinausgetragen. Denn es ist Ebbe. Beim Hinaufklettern auf einen Wellenkamm kann ich, den Kopf zurückwendend, noch einmal das weiße Tuch von Chang sehen. Sylvain ist nicht weit von mir, ungefähr 50 Meter. Mehrmals hebt er den Arm und schwingt ihn zum Zeichen der Freude. Die Nacht war nicht schlimm und wir konnten den veränderten Seegang genau spüren. Die Ebbe, die uns ins offene Meer hinausgezogen hat, verwandelt sich nun in Flut, die uns gegen das Festland stößt. Die Sonne erscheint am Horizont, also ist es 6 Uhr. Wir liegen zu flach auf dem Wasser, um die Küste zu sehen. Aber ich bemerke, dass wir sehr weit von den Inseln weg sind, denn man kann sie, obwohl die Sonne ihre Kuppen beleuchtet, kaum ausnehmen und nicht unterscheiden, dass es 3 Inseln sind. Ich sehe nur eine einzige Masse. Das ist alles. Weil ich sie nicht einzeln sehen kann, nehme ich an, dass sie mindestens 30 Kilometer entfernt sind. Es ist gelungen. Der Triumph ist da. Ich strahle. Was, wenn ich mich auf meinem Floß aufsetze? Mit dem Wind im Rücken würde ich schneller vorwärts kommen. Nun sitze ich also aufrecht. Ich ziehe die Kette aus den Stricken heraus und lege sie mir um den Leib. Der gut eingefettete Bolzen lässt sich leicht in die Kettenglieder einschieben. Ich hebe meine Hände in die Luft, damit der Wind sie trocknet. Ich will eine Zigarette rauchen. Es klappt. Mit langen, tiefen Zügen atme ich sie ein und blase den Rauch langsam aus. Ich habe keine Angst mehr. Es ist unnütz, das Bauchweh zu beschreiben, das ich vor und während der ersten Momente gehabt habe. Nein, die Angst ist weg, verschwunden. Wind kommt auf. Nur die Wolken am Horizont im Westen sind in rosa Licht getaucht. Alles Übrige liegt jetzt im Halbdunkel, das von Minute zu Minute wächst. Im Osten, von wo der Wind herkommt, sind keine Wolken. Folglich ist im Augenblick kein Regen zu befürchten. Je weiter die Nacht fortschreitet, desto stärker weht der Wind. Der Mond steigt langsam aus dem Meer, orange-rot, und als er sich in seiner ganzen Größe frei am Himmel zeigt, sehe ich genau seine dunklen Flecken, die ihm ein Gesicht zu malen scheinen. Es muss jetzt 10 Uhr abends sein. Die Nacht wird immer heller. Je höher sich der Mond hebt, desto intensiver wird sein Licht. Die Oberfläche der Wellen schimmert silbern, und dieser seltsame Glanz brennt mir in den Augen. Es ist unmöglich, diesen funkelnden und blitzenden Reflexen auszuweichen, die meinen von der Sonne und dem Salzwasser entzündeten Augen wehtun und sie unausgesetzt blenden. Vergeblich sage ich mir, nicht hinblicken. Es gelingt einfach nicht, und ich rauche 3 Zigaretten hintereinander. Für das Floß gibt es keine Probleme. Auf dem stark gekräuselten Meer treibt es ganz simpel dahin, immer auf und ab. Ich kann meine Beine nicht lange auf dem Sack ausgestreckt lassen, denn beim Sitzen bekomme ich sehr bald schrecklich schmerzhafte Krämpfe. Selbstverständlich bin ich ständig bis zum Oberleib nass. Die Brust aber ist fast trocken. Der Wind hat meine Joppe getrocknet und keine weitere Welle durchnässt mich höher als bis zum Gürtel. Aber die Augen... Die Augen, sie brennen immer mehr und mehr. Ich schließe sie. Von Zeit zu Zeit schlafe ich ein. Du darfst nicht einschlafen. Leicht gesagt, aber schwer getan. Himmel, Arsch nochmal. Ich kämpfe gegen das Einnicken an, aber jedes Mal, wenn ich wieder ganz in die Wirklichkeit zurückfinde, fährt mir ein stechender Schmerz durchs Gehirn. Ich ziehe mein Feuerzeug heraus und mache mir ab und zu eine kleine Verbrennung, indem ich mir den glühenden Docht gegen den Unterarm oder auf meinen Hals drücke. Ich bin von schrecklicher Angst erfasst und suche sie unter Aufbietung aller meiner Willenskraft zu vertreiben. Werde ich einschlafen? Und falle ich ins Wasser? Wird die Kälte mich aufwecken? Es war ganz richtig, mich an die Kette zu binden. Ich darf diese beiden Säcke auf keinen Fall verlieren. Sie sind mein Leben. Nun bin ich schon 30 Stunden auf dem Wasser. Zugegeben, im Augenblick geht alles eher besser als schlechter. Aber nun steht mir der schwerste Tag bevor. Gestern, als ich von 6 Uhr früh bis 6 Uhr abends der Sonne ausgesetzt war, hat sie mich ordentlich erwischt. Heute, wenn die Sonne von neuem auf mich herunterbrennen wird, wird das kein Honiglecken sein. Meine Lippen sind schon aufgebissen. Da hilft auch die Nachtkühle nicht mehr. Sie brennen stark. Ebenso die Augen. Auch meine Unterarme und Hände. Wenn es geht, werde ich die Arme nicht mehr entblößen. Es wird sicher zeigen, ob ich die Wolljoppe ertragen werde. Und was noch so schrecklich brennt, das sind meine Hinterbacken und der Anus. Daran ist nicht die Sonne schuld, aber das Salzwasser und die Reibung auf den Säcken. Aber wie immer es sei, verbrannt oder nicht, du bist auf der Flucht, Freundchen. Und dort sein, wo ich jetzt bin, da kann man schon gut einiges aushalten und noch mehr. Die Aussichten, lebend ans Festland zu kommen, stehen zu 95% günstig. Und das ist doch eine Sache. Wie? Oder etwa nicht? Zum Arsch. Selbst wenn dir die Haut abgezogen ist und die Hälfte deines Körpers nur mehr aus rohem Fleisch besteht, ist eine solche Reise mit so einem Ergebnis nicht zu teuer bezahlt. Es muss 10 Uhr Vormittag sein. Ich bin vom Kopf bis zu den Hüften vollkommen trocken. Das nasse Tuch habe ich mir jetzt wie einen Burnus um Kopf und Schultern drapiert. Eben muss ich mir die Wolljoppe über die Schultern legen, denn mein Rücken und meine Arme brennen wie Feuer. Selbst die Beine, die immerhin häufig im Wasser hängen, sind rot wie gesottene Krebse. Je näher wir der Küste kommen, desto stärker wird das Meer von ihr angezogen, und die Wellen wandern gleichmäßig wie ein Perpendikel auf sie zu. Ich sehe jetzt die Einzelheiten der Buschwildnis, und das lässt mich vermuten, dass wir allein an diesem Morgen, innerhalb von 4 oder 5 Stunden, dem Land unglaublich viel näher gekommen sind. Dank der bei meiner ersten Flucht gesammelten Erfahrung kann ich Entfernungen abschätzen. Die Wellen sind kürzer und heftiger geworden, stürzen mit ohrenbetäubendem Lärm auf die Küste zu. Ich sehe Sylvain fast ständig. Kaum, dass er je verschwindet. Die Wellen sind nicht hoch genug. Von Zeit zu Zeit dreht er sich um und hebt den Arm. Er hat den Oberkörper immer noch nackt und nur das Tuch auf dem Kopf. Jetzt geht das Meer nicht mehr in Wellen auf die Küste zu, sondern in kurzen, rollenden Stößen. Es ist da eine Art Barre, an der sich die anrollende Wassermasse mit fürchterlichem Getöse bricht, um sie dann schäumend zu überspringen und in die Uferwildnis einzudringen. Wir sind weniger als 1 Kilometer von der Küste entfernt, und ich kann weiße und rosa Vögel mit ihren aristokratischen Federbüschen ausnehmen. Sie gehen im Sumpf spazieren und picken dort herum. Es sind Tausende. Noch 2 oder 3 Meter. Ploff! Ich bin an Land. Ich stehe auf dem Morast. Das Wasser ist nicht mehr hoch genug, um mich zu tragen. Der Sonne nach zu schließen, ist es 2 Uhr nachmittags. Das sind also 40 Reisestunden gewesen. Vorgestern um 10 Uhr abends, nach 2 Stunden Ebbe, bin ich weg. Es ist also der 7. Flutwechsel und ganz normal, dass ich an Land gekommen bin, mit niedriger Flut. Sie wird gegen 3 Uhr wieder ansteigen. Nachts werde ich im Busch sein. Ich behalte die Kette um, damit ich nicht von den Säcken gerissen werde, denn der weit gefährlichste Moment wird dann eintreten, wenn mich beim Höhersteigen der Flut die Brandung überrollen wird und mich wegreißt, weil ich keinen Grund unter mir habe. Die Flut wird mich nicht vor 2, 3 Stunden packen. Sylvain ist rechts von mir vorne, mehr als 100 Meter. Er blickt zu mir her und macht Handbewegungen. Ich habe den Eindruck, dass er mir irgendetwas zurufen will, aber keinen Ton herausbringt, denn sonst müsste ich ihn doch hören. Die Wellenstöße sind vorbei, und wir befinden uns auf dem Morast, ohne einen anderen Lärm zu hören als die Schreie der Stelzenvögel. Ich selbst bin jetzt an die 500 Meter vom Busch entfernt. Sylvain an die 100 bis 150. Aber was tut er da, der lange Idiot? Er steht aufrecht und hat sein Floß ausgelassen. Ist er wahnsinnig geworden? Er darf doch nicht auftreten, sonst wird er bei jedem Schritt tiefer einsinken und vielleicht nicht mehr zu seinem Floß zurückkehren können. Ich will pfeifen, aber ich kann nicht. Es ist noch ein Rest Wasser da. Ich leere die Feldflasche und versuche dann zu rufen, um ihn zu warnen. Ich bringe keinen Ton heraus. Aus dem Morast steigen Blasen auf. Es kann also nur eine dünne Schicht sein. Unter dem Floß und den Füßen ist der Sumpf. Und wer darin einsinkt, mit dem ist es aus. Sylvain wendet sich zu mir um, schaut her und macht mir Zeichen, die ich nicht verstehe. Und ich zeige ihm mit großen Gesten, dass ich ihm sagen möchte, »Nein, nein, rühr dich nicht von deinem Floß weg, sonst kommst du niemals an Land.« Da er sich hinter seinen Kokossäcken befindet, kann ich nicht ausnehmen, ob er sich weit oder nahe von seinem Floß befindet. Zuerst glaube ich, dass er nahe genug ist, um sich notfalls daran anzuhalten, sobald er einzusinken droht. Plötzlich verstehe ich, dass er sich recht weit davon weg befindet und in den Morast eingesunken ist, ohne sich aus ihm befreien und zum Floß zurückkehren zu können. Ein Schrei dringt bis zu mir. Daraufhin lege ich mich flach auf meine Säcke und greife mit meinen Händen tief in den Morast hinein, mich mit allen Kräften vorwärts schiebend. Die Säcke setzen sich in Bewegung, und es gelingt mir, mehr als 20 Meter vorwärts zu gleiten. Hierauf sehe ich, als ich mich aufrichte, schräg seitwärts meinen lieben Gefährten schon bis zum Bauch im Morast stecken. Mehr als 10 Meter ist er von seinem Floß entfernt. Der Schrecken gibt mir die Stimme wieder, und ich schreie: »Sylvain! Sylvain, beweg dich nicht! Leg dich auf den Sumpf! Wenn du kannst, zieh die Beine heraus!« Der Wind hat meine Worte zu ihm hingetragen, und er hat sie auch verstanden. Er nickt stark mit dem Kopf, um mir Ja zu sagen. Ich lege mich wieder flach auf mein Floß und gleite auf dem Sumpf vorwärts. Die Wut gibt mir übermenschliche Kräfte, und ich komme ihm recht schnell um etwas mehr als 30 Meter näher. Eine gute Stunde werde ich dazu gebraucht haben, aber ich bin sehr nahe von ihm. Vielleicht sind es nur noch 50 oder 60 Meter. Ich kann Sylvain schlecht ausnehmen. Ich setze mich auf, Hände, Arme, Gesicht mit Dreck bedeckt, und versuche, mir das linke Auge zu reinigen, das vom salzigen Sumpfwasser verschmiert ist und brennt, so dass ich nicht sehen kann, denn zu allem Überfluss fängt nun auch das rechte an zu tränen. Endlich sehe ich ihn. Er liegt nicht. Er steht aufrecht. Nur seine Brust ragt aus dem Sumpf. Die erste Flutwelle ist herangekommen. Sie hat mich buchstäblich in die Höhe gestoßen, doch ohne mich vom Floß zu trennen, und ist weiter vorn ausgelaufen, wo ihr Schaum sich über dem Modder ausbreitet. Sie ist auch über Sylvain hinweggegangen, der noch immer die Brust aus dem Wasser hat. Blitzschnell denke ich, je mehr Flutwellen heranrollen, desto mehr wird der Morast aufgeweicht. Ich muss zu ihm hin, koste es, was es wolle. Mit der Energie eines Tieres, das seine Brut bedroht sieht, wie eine Mutter, die ihr Kleines aus einer furchtbaren Gefahr erretten will, schiebe ich mich auf dem tückischen Gelände vorwärts. Schiebe, schiebe, um zu Sylvain zu gelangen. Er blickt ohne ein Wort zu mir her, ohne eine Geste, und seine weit geöffneten Augen heften sich an die meinen. Wir verschlingen einander mit unseren Blicken. Meine Augen sind so auf ihn fixiert, um nur ja seinen Blick nicht zu verlieren, dass ich überhaupt nicht mehr merke, wie meine Hände arbeiten. Aber da zwei weitere Flutwellen über mich hinweggegangen sind und mich vollkommen überrollt haben, ist auch der Morast unter mir weniger fest, und ich kann weit weniger schnell vorwärts kommen als eine Stunde zuvor. Gerade ist eine große Flutwelle vorübergegangen, die mich beinahe erstickt und vom Floß gerissen hat. Ich setze mich auf, um besser sehen zu können. Sylvain steckt jetzt bis zu den Schultern im Morast. Ich bin noch ungefähr 40 Meter von ihm entfernt. Er blickt mich gespannt an. Ich sehe ihm an, dass er weiß, er wird sterben müssen. Hier, versunken 300 Meter vor dem gelobten Land, wie eine armselige Kreatur. Ich lege mich wieder hin und versuche, mich vom Morast, der jetzt fast flüssig ist, freizumachen. Meine und seine Augen versenken sich ineinander. Er macht mir ein Zeichen, als wollte er mir sagen: »Streng dich nicht mehr an, Papi. Es ist aus, und die Schuld trifft ganz allein mich.« Trotzdem mache ich weiter, und ich bin kaum mehr 30 Meter von ihm entfernt, als eine große Welle anrollt, mich mit ihrer Wassermasse ganz zudeckt und fast von den Säcken schleudert. Sie reißt mich 5 oder 6 Meter weit mit. Als die Welle vorbei ist, blicke ich hin. Sylvain ist verschwunden. Der mit einer leichten Schaumschicht bedeckte Morast ist völlig glatt. Nicht einmal die Hand meines armen Freundes ragt heraus, um mir ein letztes Lebewohl zuzuwinken. Meine Reaktion ist schrecklich unmenschlich, widerlich. Der Selbsterhaltungstrieb erschlägt jede andere Empfindung. Du lebst, aber du bist allein. Und wenn du in der Wildnis sein wirst, ohne Freund, dann wird das kein Spaß sein, die Flucht zu einem guten Ende zu bringen. Eine Brandungswelle, die sich an meinem Rücken bricht, ruft mich wieder zur Ordnung. Sie hat mich niedergedrückt, und der Anprall war so stark, dass ich für einige Minuten den Atem verloren habe. Das Floß ist noch einige Meter vorwärts geglitten, und dann erst, Während ich sehe, wie die Welle zwischen den Bäumen ausläuft, beweine ich Sylvain. Wir waren so nahe. Wenn du dich nur nicht bewegt hättest. 300 Meter vom Busch entfernt. Warum? So sag mir doch, warum hast du diese Dummheit begangen? Wie konntest du annehmen, dass diese dünne Schicht Dreck stark genug wäre, um auf ihr zu Fuß die Küste zu erreichen? Hat dich die Sonne verwirrt? Die Wasserreflexe? Was weiß denn ich? Du konntest dieser Hölle nicht mehr standhalten? Sag mir, wieso konnte ein Mann wie du es nicht mehr ertragen, noch ein paar lumpige Stunden mehr in dieser Gluthitze auszuharren? Ununterbrochen folgt Rolle auf Rolle mit Donnergetöse. Sie wälzen sich immer enger hintereinander heran und werden immer größer. Jedes Mal werde ich vollkommen zugedeckt. Und jedes Mal gleite ich um einige Meter weiter, immer im Kontakt mit dem Modder. Gegen 5 Uhr verwandeln sich die Walzen plötzlich in Wellen. Sie heben mich auf und ich schwimme. Die Wellen machen, weil sie flachen Grund unter sich haben, fast keinen Lärm mehr. Das Donnern hört auf. Das Floß von Sylvain ist schon in den Busch getrieben worden. Ich werde, nicht einmal unsanft, etwa 20 Meter vom Rand des Urwaldes abgesetzt. Aber als die Welle sich zurückzieht, liege ich von neuem auf dem Morast. Und ich bin fest entschlossen, mich nicht von meinem Floß wegzurühren, bevor ich nicht eine Liane oder einen Ast zwischen den Fingern habe. Ich habe mehr als eine Stunde warten müssen, ehe ich wieder vom Boden abgehoben und in den Busch hineingetragen werde. Die Welle, die mich plötzlich brüllend vorwärts stieß, schleuderte mich buchstäblich unter die Bäume. Ich ziehe den Bolzen heraus und befreie mich von der Kette. Ich werfe sie nicht fort. Vielleicht werde ich sie noch nötig haben.
Zehntes Heft. Im Busch. Noch bevor die Sonne untergeht, dringe ich schnell, halb schwimmend, halb gehend, in den Busch ein, denn auch dort gibt es den Morast, der einen einsaugt. Das Wasser dringt sehr weit in den Busch vor, und als die Nacht einbricht, bin ich noch immer nicht auf dem Trocknen. Verwesungsgeruch steigt mir in die Nase, und von den starken Gasen stechen mir die Augen. Meine Beine sind mit Gräsern und Blättern bedeckt. Noch immer stoße ich meinen Sack vorwärts. Vor jedem Schritt tasten meine Füße zuerst den Boden unter dem Wasser ab, und nur wenn ich nicht einsinke, gehe ich vorwärts. Auf einem großen, ungebrochenen Baum verbringe ich die erste Nacht. Massen von Insekten krabbeln über meinen Körper, der zu brennen und zu jucken beginnt. Ich habe die Wolljoppe ausgezogen, nachdem ich meinen Sack auf dem Baumstumpf ausgebreitet und an seinen beiden Enden gut angebunden habe. In dem Sack steckt für mich das Leben, denn die Kokosnüsse, hat man sie einmal offen, geben mir Nahrung und somit die Möglichkeit durchzuhalten. Mein Buschmesser ist an meinem rechten Handgelenk befestigt. Erschöpft strecke ich mich auf dem Baum aus, in der von 2 Ästen gebildeten Mulde, die mit ihrem Blätterwerk eine Art großes Nest abgibt, und schlafe ein, ohne Zeit zu haben, noch an irgendetwas zu denken. Der Lärm der Vögel weckt mich bei Sonnenaufgang. Ich nehme den letzten Kokosbrei zu mir und setze, mit einem kleinen Bündel auf der Schulter, meinen Weg gegen Osten fort. Gegen 3 Uhr nachmittags finde ich einen Pfad. Es mag ein Weg der Ballatasucher sein oder der Waldaufseher oder der Leute, die die Goldsucher mit Lebensmitteln versorgen. Der Pfad ist schmal, aber er ist gut gehalten, ohne Quergezweig. Er muss also häufig begangen werden. Von Zeit zu Zeit sind Abdrücke von Esels- oder Mulihufen ohne Eisenbeschläge da. In einem ausgetrockneten Schlammloch bemerke ich Fußspuren. Die große Zehe ist klar im Lehm abgedrückt. Ich marschiere bis zum Einbruch der Nacht. Kaue Kokosfleisch. Das nährt mich und stillt zugleich den Durst. Fein gekaut, voll Öl und Speichel reibe ich mir manchmal Nase, Lippen und Wangen mit dieser Mixtur ein. Meine Augen sind voll Eiter und verkleben sich häufig. Sobald ich kann, werde ich sie mit Süßwasser abwaschen. In meinem Kokossack hatte ich auch eine wasserdichte Büchse mit einem Stück Seife, einem Rasierapparat, einem Dutzend Rasierklingen und einem Pinsel. Sie sind unbeschädigt geblieben. Ich halte beim Gehen das Buschmesser in der Hand, aber ich brauche es nicht. Der Weg ist ohne Hindernisse. Ich entdecke sogar zu beiden Seiten frische Schnittwunden an Zweigen,
Sie sind also erst vor kurzem abgehauen worden. Auf diesem Pfad müssen also Leute gegangen sein. Ich darf mich nur vorsichtig vorwärts bewegen. Der Busch ist nicht der gleiche, wie ich ihn bei meiner ersten Flucht aus Saint-Laurent-du-Maroni kennengelernt habe. Dieser hier besteht aus zwei Schichten und ist nicht so dicht wie in Maroni. Die erste Vegetation steigt bis zu einer Höhe von 5 bis 6 Metern hinauf und weiter oben bildet sich das Blätterdach in ungefähr 20 Meter Höhe. Das Tageslicht fällt nur von rechts auf meinen Pfad. Links ist fast Nacht. Ich komme schnell vorwärts und manchmal überquere ich eine Lichtung, die von einem Feuer herrührt, das ein Mensch angezündet hat, oder der Blitz. Ich sehe die Sonnenstrahlen einfallen und ihr Winkel zeigt mir, dass es nicht mehr lang ist bis zum Sonnenuntergang. Der Pfad wendet sich genau nach Osten. Er muss also zum eingeborenen Dorf von Kourou oder zum gleichnamigen Straflager führen. Mit einem Schlag wird es Nacht sein. Nachts darf ich nicht marschieren. Ich werde mich seitwärts in den Busch verziehen und einen Winkel zum Schlafen finden. Etwas mehr als 30 Meter vom Pfad bin ich unter einem weichen Haufen von einer Art Bananenblättern gut geschützt und strecke mich auf diesem Lager aus. Ich werde ganz im Trockenen schlafen können, falls es nicht regnet. Ich rauche 2 Zigaretten. Ah, wenn doch Sylvain bei mir wäre. Aber er ist eben nicht da. Was soll ich machen, mein Freund? Hast du je im Leben jemanden gebraucht, um zu handeln, Papillon? Jemanden, der dich berät oder unterstützt? Bist du ein Kapitän oder bist du nur ein Schiffsjunge? Sei nicht blöd. Klar, dass du über den Verlust deines Freundes Schmerz empfindest. Großen Schmerz. Aber du bist, obwohl allein im Busch, trotzdem nicht weniger stark, als wenn er noch mit dir wäre. Jetzt sind sie schon alle sehr weit, die von Royal, von Saint-Joseph und von der Teufelsinsel. In Kourou werden sie sicher benachrichtigt worden sein. Zuerst die Aufseher vom Waldlager, dann das Eingeborenendorf. Es muss auch einen Gendarmerieposten geben. Ist es eigentlich klug, auf dieses Dorf zuzuwandern? Ich weiß nichts von seiner Umgebung. Das Lager liegt zwischen dem Dorf und dem Fluss. Das ist alles, was ich von Kourou weiß. In Royal habe ich gedacht, mir den ersten Kerl gefügig zu machen, der vorüberkommt, und ihn zu zwingen, mich in die Umgebung des Lagers Inini zu führen, wo sich die Chinesen, darunter Quiquique, Changs Bruder, befinden. Warum soll ich den Plan ändern? Wenn sie auf der Teufelsinsel angenommen haben, ich sei ertrunken, dann gibt es keine Jagd auf mich. Haben sie jedoch auf Flucht geschlossen, dann ist dieses Kourou sehr gefährlich. Da es ein Waldlager ist, muss es dort ein Haufen zweifelhafter Elemente geben, eine gehörige Anzahl von Menschenjägern darunter. Gib Acht aufs Halali, Papi. Mach keinen Fehler. Lass dich nicht in die Zange nehmen. Du musst die Burschen, wer immer es sei, früher sehen, als sie dich bemerken. Folglich, ich darf den Pfad nicht mehr verfolgen, sondern muss parallel zu ihm meinen Weg im Busch fortsetzen. Ich stehe früh morgens auf, geweckt von den Rufen der Tiere und den Schreien der Vögel, die den Sonnenaufgang begrüßen, und schüttle gleichzeitig mit der Wildnis den Schlaf ab. Auch für mich ist ein neuer Tag angebrochen. Ich schlucke eine Handvoll gut durchgekauten Kokosbrei und bestreiche mir damit auch das Gesicht. Vorwärts. Sehr nah vom Pfad, aber immer in Deckung, komme ich jetzt recht schwierig voran, denn obwohl die Lianen und die Äste nicht sehr dicht sind, muss ich sie doch unentwegt beiseite schieben, um voranzukommen. Jedenfalls habe ich gut daran getan, den Pfad zu verlassen, denn ich höre auf einmal Pfeifen. Vor mir läuft der Pfad mehr als 50 Meter ganz gerade hin. Ich sehe den Pfeifer nicht. Ha, da kommt er. Es ist ein Schwarzer. Er trägt eine Last auf der Schulter und im rechten Arm ein Gewehr. Er ist mit einem Khaki-Hemd und Shorts bekleidet. Beine und Füße sind nackt. Den Kopf gesenkt heften sich seine Augen auf den Boden. Sein Rücken krümmt sich unter der Last. Ich stehe am Rand des Pfades, hinter einem großen Baum versteckt und warte, das geöffnete Messer in der Hand, bis der Kerl bei mir ist. In derselben Sekunde, da er an meinem Baum vorbeikommt, werfe ich mich auf ihn. Mit einem einzigen Schwung drehe ich ihm den rechten Arm nach hinten, sodass er das Gewehr auslässt.
Bring mich nicht um! Mein Gott, hab Erbarmen!
Er steht noch immer aufrecht. Mein Messer kitzelt seine Halsgrube. Ich bücke mich und hebe das Gewehr auf. Es ist eine alte Knarre mit nur einem Lauf, aber sicher bis oben mit Pulver und Blei vollgestopft. Auf 2 Meter Distanz lege ich die Knarre auf ihn an und befehle: Schmeiß deine Last runter! Versuche nicht vorzulaufen, sonst bring ich dich um wie nichts! Der arme Kerl gehorcht erschreckt, dann blickt er mich an.
Sie sind ein Flüchtling?
Ja.
Was wollen Sie von mir? Nehmen Sie alles, was ich habe, nur töten Sie mich nicht. Ich flehe Sie an, ich habe 5 Kinder. Haben Sie Mitleid und lassen Sie mich am Leben.
Schweig. Wie heißt du?
Jean.
Wo gehst du hin?
Ich bringe Lebensmittel und Medikamente zu meinen 2 Brüdern, die im Busch Holz fällen.
Woher kommst du?
Von Kourou.
Bist du aus diesem Dorf?
Ich bin dort geboren.
Kennst du Inini?
Ja, ich handle manchmal mit den Chinesen aus dem Lager.
Siehst du das?
Was ist das?
Eine 500-Franc-Note. Und jetzt kannst du wählen. Entweder du tust, was ich dir sage, und ich schenke dir diese 500 Franc und gebe dir dein Gewehr zurück, oder du weigerst dich, oder du versuchst mich zu täuschen, und ich bringe dich um. Wähle.
Was soll ich tun? Ich werde alles tun, was sie wollen, sogar umsonst.
Du hast mich ohne Gefahr in die Umgebung des Lagers von Inini zu führen. Nachdem ich die Verbindung mit einem Chinesen hergestellt habe, kannst du dich fortmachen. Verstanden?
Verstanden.
Täusch mich nicht, sonst bist du ein toter Mann.
Nein, ich schwöre Ihnen, dass ich Ihnen ehrlich helfen werde.
Geh voran, Jean. Gib Acht, dass niemand uns bemerkt. Wenn wir überrascht werden, ist es dein Fehler und wird dein Schaden sein. Jean versteht es besser als ich, sich im Busch vorwärts zu bewegen, und ich habe Mühe, ihm zu folgen, so gewandt weicht er den Ästen und Lianen aus. Dieser Kerl kommt ganz leicht durchs Dickicht.
In Kourou ist die Nachricht eingetroffen, dass 2 Sträflinge von den Inseln geflüchtet sind, müssen Sie wissen. Ich möchte Ihnen nichts vormachen. Es wird sehr gefährlich sein, am Straflager von Kourou vorbeizukommen.
Du siehst wie ein guter und ehrlicher Kerl aus, Jean. Ich hoffe, dass du mich nicht täuschst. Was meinst du also, wie kommt man am besten nach Inini? Vergiss nicht, dass meine Sicherheit dein Leben bedeutet. Wenn ich von Aufsehern oder Menschenjägern erwischt werde, bin ich gezwungen, dich zu töten.
Wie darf ich sie nennen?
Papillon.
Gut, Monsieur Papillon. Wir müssen tief in den Busch hineingehen und einen weiten Bogen um Kourou machen. Ich garantiere Ihnen, dass ich sie sicher bis nach Inini bringe.
Ich vertraue mich dir an. Nimm den Weg, den du für den sichersten hältst. Mitten im Busch kommen wir langsamer vorwärts. Aber seitdem wir den Pfad verlassen haben, spüre ich, dass der Kerl seine Angst verliert. Er schwitzt nicht mehr so stark und seine Züge sind weniger gespannt, als ob er sich beruhigt hätte. Mir scheint, Jean, du hast jetzt weniger Angst, sage ich.
Ja, Monsieur Papillon. Am Wegrand war es sehr gefährlich für Sie, also auch für mich.
Wir kommen schnell vorwärts. Dieser Schwarze ist sehr intelligent. Niemals trennt er sich mehr als 3 oder 4 Meter von mir. Halt an, ich möchte eine Zigarette rauchen.
Da, nehmen Sie ein Paket Gauloise.
Danke, Jean. Du bist ein guter Kerl.
Ja, das bin ich wirklich, ein sehr guter. Wissen Sie, ich bin katholisch und ich leide, wenn ich sehe, wie die Sträflinge von den weißen Aufsehern behandelt werden.
Wo hast du denn das gesehen?
Im Waldlager von Kourou. Da packt dann das Mitleid, wie die so langsam dahinsterben und aufgefressen werden von der schweren Holzarbeit und vom Fieber und vom Durchfall. Auf den Inseln habt ihr es besser. Zum ersten Mal sehe ich einen Sträfling wie Sie bei so guter Gesundheit.
Ja, auf den Inseln geht's einem besser. Wir haben uns auf einem großen Ast niedergesetzt. Wir rasten ein wenig. Ich biete ihm eine von seinen Milchbüchsen an. Er lehnt ab und möchte lieber Kokosfleisch kauen.
Hast du eine junge Frau? Ja, sie ist 32. Ich bin 40. Wir haben 5 Kinder, 3 Mädchen und 2 Knaben.
Bringst du die gut durch?
Mit dem Rosenholz verdient man ganz anständig. Meine Frau wäscht und bügelt die Wäsche der Aufseher. Das hilft auch ein wenig. Wir sind arm, aber wir haben zu essen und die Kinder gehen alle in die Schule. Und sie haben immer Schuhe anzuziehen.
Was für ein armer Schwarzer, der findet, dass alles gut ist, weil seine Kinder Schuhe haben.
Er ist fast so groß wie ich. Sein Gesicht hat nichts Unsympathisches, im Gegenteil. Sein offener Blick sagt deutlich, dass es sich um einen Mann voller Gefühl handelt, was ihm zur Ehre gereicht. Er ist arbeitsam, sauber, ein guter Familienvater, ein guter Gatte, ein guter Christ.
Und Sie, Papillon?
Ich, Jean, ich versuche wieder zu leben. Seit 10 Jahren bin ich lebend begraben und höre nicht auf zu flüchten, um eines Tages so zu werden wie du. Frei, mit Frau und Kindern. Und ohne auch nur in Gedanken jemandem Böses anzutun. Du hast selbst gesagt, das Bagno verdirbt den Menschen. Ein Mann, der sich selbst achtet, muss diesem Schmutz entfliehen.
Ich werde Ihnen ehrlich helfen dabei. Gehen wir.
Wir brechen auf. Gegen Mittag kommen wir nach mehrmaligem, schwierigem Durchwaten von großen Sumpfstellen, jedoch ohne jede gute oder schlechte Begegnung, im Umkreis des Lagers Inini an. Wir haben uns auf einer richtigen Zufahrtsstraße dem Lager genähert. Der Weg ist sehr belebt. Chinesen kommen vorbei, mit Lianenpacken auf den Schultern, andere tragen ein Wildschwein, wieder andere Pakete aus zusammengepressten Palmenblättern. Alle scheinen dem Lager zuzustreben.
Hier, Jean, hier hast du die 500 Francs und dein Gewehr, das ich vorher entladen habe. Ich habe mein Messer und das Buschmesser. Du kannst gehen.
Danke. Möge dir Gott mehr, als ich es kann, vergelten, dass du einem Unglücklichen geholfen hast, das Leben zurückzugewinnen. Du warst anständig zu mir. Ich danke dir nochmals. Und ich hoffe, dass du, wenn du einmal diese Geschichte deinen Kindern erzählen wirst, ihnen sagst, dieser Sträfling war ein guter Junge. Ich bereue nicht, ihm geholfen zu haben.
Es ist schon spät, Papillon. Bis zum Einbruch der Nacht würde ich nicht weit kommen. Behalten Sie das Gewehr. Ich bleibe bei Ihnen bis morgen früh. Ich würde gern selber, wenn Sie es wollen, den Chinesen festhalten, den Sie aussuchen werden, um Quiek Quiek zu benachrichtigen. Er wird dann weniger Angst haben, als wenn er einen Weißen auf der Flucht sieht. Lassen Sie mich auf den Weg hinausgehen. Nicht einmal ein Aufseher, sollte einer daherkommen, würde meine Anwesenheit hier verdächtig finden. Ich würde ihm einfach sagen, dass ich eben die Hölzer markiert habe, die für das Holzwerk in Cayenne bestimmt sind. Vertraue mir.
Gut, dann nimm aber dein Gewehr, denn man würde es seltsam finden, dich unbewaffnet im Busch zu sehen.
Das stimmt, Papillon.
Jean hat sich mitten auf den Weg gestellt. Ich soll einen leisen Pfiff ausstoßen, wenn ein Chinese auftaucht, der mir gefällt.
Guten Tag, Monsieur,
sagt ein alter kleiner Chinese im Dialekt. Er trägt auf der Schulter einen Bananenstrunk, sehr schmackhaft zu essen, schmeckt wie Kraut. Ich pfeife, denn dieser höfliche Alte, der Jean zuerst grüßt, gefällt mir.
Guten Tag, Chinese. Bleib stehen, ich will mit dir sprechen.
Er hält an.
Was will, Monsieur?
Sie reden ungefähr 5 Minuten miteinander. Ich verstehe das Gespräch nicht. 2 Chinesen kommen vorbei. Sie tragen eine große Hirschkuh an einem Stock. Sie ist bei den Läufen aufgehängt. Ihr Haupt schleift auf dem Boden. Ohne den Schwarzen zu grüßen, gehen sie weiter. Aber sie sagen einige Worte auf Chinesisch zu ihrem Landsmann, der ihnen kurz antwortet. Jean führt den Alten in den Busch hinein. Sie kommen bis zu mir und der Chinese reicht mir die Hand.
Du, Fru, Fru?
Das heißt Flüchtling.
Ja.
Von wo?
Vom Teufel.
Das gut.
Er lacht und schaut mich aus seinen Schlitzaugen freundlich an.
Das gut. Wie du heißt?
Papillon.
Ich nicht kennen.
Ich Freund von Chang, Bruder von Quiek Quiek.
Ah, das gut.
Er reicht mir wiederum die Hand.
Was du willst?
Sag Quiek Quiek, dass ich hier warte auf ihn.
Nicht möglich.
Warum?
Quiek Quiek gestohlen 60 Enten vom Lagerchef. Chef wollen töten Quiek Quiek. Quiek Quiek, Fru Fru.
Seit wann?
2 Monat.
Weg, übers Meer?
Weiß nicht. Ich im Lager gesprochen anderen Chinesen. Er guter Freund von Quiek Quiek. Er weiß. Du bleiben hier. Ich komme zurück heute Nacht.
Wie viel Uhr?
Weiß nicht. Aber ich zurückkommen und bringen Essen dir, Zigaretten. Du nicht Feuer machen. Ich pfeife in La Madelon. Wenn du hörst, rauskommen auf Straße, verstanden?
Verstanden. Und er geht weg. Was hältst du davon, Jean?
Es ist nichts verloren, denn wenn Sie wollen, gehen wir unseren Weg zurück nach Kourou und ich werde Ihnen eine Piroge verschaffen, Lebensmittel und ein Segel, damit Sie übers Meer können.
Ich muss sehr weit kommen, Jean. Es ist unmöglich, das allein zu machen. Danke für dein Angebot. Im schlimmsten Fall nehme ich es vielleicht an.
Der Chinese hat uns ein großes Stück von seinem Bananenkraut gegeben. Wir essen es. Es ist frisch und köstlich, mit einem starken Nussgeschmack dabei. Jean wird wachen. Ich schenke ihm Vertrauen. Ich streiche mir Tabaksaft auf Gesicht und Hände, denn die Moskitos beginnen über uns herzufallen.
Papillon, man pfeift, la Madelon.
Jean hat mich geweckt. Wie spät ist es?
Nicht spät. Vielleicht 9 Uhr.
Wir treten auf die Straße hinaus. Die Nacht ist schwarz. Der Pfeifer nähert sich. Ich antworte. Er kommt noch näher, ist schon ganz nahe. Ich spüre, aber sehe ihn nicht. Abwechselnd pfeifend kommen wir endlich zueinander. Es sind 3. Jeder ergreift meine Hand. Bald wird der Mond aufgehen.
Setzen wir uns an den Straßenrand,
sagt einer von ihnen in tadellosem Französisch. Wir können uns gegenseitig im Dunkeln nicht sehen. Jean ist zu uns gestoßen.
Iss zuerst, dann sprechen wir,
sagt der Gebildete von der Bande. Jean und ich essen eine sehr heiße Gemüsesuppe. Das durchwärmt uns und wir beschließen, einen Rest der Suppe für später aufzuheben. Wir trinken gezuckerten heißen Tee mit Pfefferminzgeschmack. Er ist köstlich.
Du bist ein enger Freund von Chang?
Ja. Er sagte mir, ich solle Quiquique aufsuchen, um gemeinsam mit ihm zu flüchten. Ich bin schon 3-mal sehr weit geflüchtet, bis nach Kolumbien. Ich bin ein guter Seefahrer und darum wollte Chang, dass ich seinen Bruder mitnehme. Er hat Vertrauen zu mir.
Sehr gut. Was hat er für Tätowierungen, der Chang?
Ein Drachen auf der Brust, 3 Punkte auf der linken Hand. Er sagte mir, dass diese 3 Punkte das Zeichen sind, dass er einer der Anführer der Revolte von Paolo Condor war. Sein bester Freund ist ein anderer Anführer der Revolte und heißt Wan Hu. Er hat einen Arm amputiert.
Das bin ich,
sagt der Intellektuelle.
Du bist also gewiss ein Freund von Chang und daher unser Freund. Hör gut zu. Quiquique hat noch nicht übers Meer weg können, weil er kein Boot führen kann. Er ist allein. Er ist im Busch. Ungefähr 1 Dutzend Kilometer von hier. Er macht Holzkohle. Freunde verkaufen sie und geben ihm das Geld. Wenn er genug Ersparnisse haben wird, will er versuchen, ein großes Boot zu kaufen und jemanden zu finden, der mit ihm zusammen übers Meer wegflüchtet. Wo er jetzt ist, besteht keine Gefahr für ihn. Niemand kann zu dieser Art Insel kommen, wo er sich aufhält, denn sie ist mitten im Sumpf. Jeder wird vom Sumpf verschluckt, der das Abenteuer wagt, ohne sich genau auszukennen. Ich werde dich bei Sonnenaufgang abholen, um dich zu Quiquique zu führen. Kommt mit.
Wir gehen am Straßenrand entlang, denn der Mond ist aufgestiegen. Und es ist hell genug, um 50 Meter weit zu sehen. Als wir an einer Holzbrücke ankommen, sagt Fan Hu zu mir,
»Da unten kannst du schlafen. Ich werde dich morgen früh holen.«
Wir reichen uns die Hände und dann gehen sie weg. Sie gehen auf der Straße, ohne sich zu verstecken. Für den Fall, dass man sie entdeckt, werden sie sich ausreden, sie hätten die am Tag ausgelegten Fallen im Busch kontrolliert. Jean sagt,
»Papillon, du schläfst besser nicht hier.« Schlaf lieber im Busch. Ich werde hier schlafen. Wenn er kommt, rufe ich dich.
In Ordnung. Ich ziehe mich in den Busch zurück und nachdem ich einige Zigaretten geraucht habe, schlafe ich glücklich ein, den Bauch mit der guten Suppe vollgeschlagen. Wan Hu ist schon vor Sonnenaufgang beim Rendezvous. Wir gehen wieder ins Dickicht.
Leb wohl, Jean. Dank und viel Glück.
Möge Gott dich segnen, dich und deine Familie. Ich bestehe darauf, dass er die 500 Francs annimmt. Er erklärt mir noch, wie ich mich seinem Dorf nähern könnte, falls der Plan mit Quiquique schief geht, und wie ich wieder auf den Pfad zurückkomme, wo ich ihn getroffen habe. Er muss ihn 2-mal in der Woche gehen, und so könnte ich ihn dort treffen. Ich drücke die Hand dieses edlen guayanischen Schwarzen, und er springt auf die Straße.
Vorwärts!
Sagt Fan Hu und drängt in den Busch ein. Er orientiert sich in Sekundenschnelle. Wir marschieren los und kommen schnell weiter, denn der Busch ist nicht sehr dicht.
Van Hu vermeidet es, die Zweige oder Lianen, die sich ihm entgegenstellen, mit dem Buschmesser abzuschneiden. Er schiebt sie lieber beiseite.
Ja, das war's für heute. Nächste Woche geht's weiter. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.